Kurz noch mal weg. Ah, ne, ich muss den erstmal. Wie immer schön in Bonn zu sein. Erst recht an so einem schönen sonnigen Tag. Es ist immer, sage ich wahrscheinlich jedes Mal, es ist immer ein bisschen wie nach Hause kommen, aber das geht uns auch jedes Mal so. Der Werner hat mich gebeten, ganz am Anfang ein kurzes Update zu geben von unserer Arbeit in Rajasthan. Das tue ich gerne. Es gibt neue Nachrichten, die sind leider wie üblich nicht so furchtbar gut. Ich sage trotzdem erstmal die guten Nachrichten. Auch heute am Sonntag treffen sich viele gläubige Rajas, hunderte von denen an verschiedenen Orten im Lager, in ihrer Heimat, selbst auf der Insel. Also wer unsere Rundbriefe verfolgt und liest, der weiß, wovon ich rede, und das ist toll. Also Gott baut trotz all der schlimmen und schwierigen Sachen, die passieren, seine Gemeinde. Wir haben gerade vor 2, 3 Tagen die Nachricht gekriegt, dass in der Heimat unserer Rajas, da ist ja schon seit einigen Monaten der Bürgerkrieg wirklich eskaliert. Und jetzt ist das auch auf die Wohngebiete unserer Leute, der Rajas, übergegriffen. Und vor 3 Tagen oder so hat die Armee, gut, dazu muss man sagen, die Armee schießt einfach wirklich wahllos, willkürlich auf Dörfer, auf zivile Wohngebiete. Gut, das sehen wir ja auch in Nachrichten aus anderen Gegenden der Welt, aber es passiert halt dort auch. Die Häuser sind alle ganz einfach gebaut aus Holz und Bambus und die brennen natürlich wie Zunder, und das genau passiert. Also es sind jetzt gerade wieder Dörfer angegriffen worden, wo Rajas leben, auch wo gläubige Rajas leben in ihrer Heimat. Und da können wir auf jeden Fall, könnt ihr bitte mitbeten, einfach um Bewahrung für die Leute da, für die, die Jesus schon kennen, und für die, die es noch nicht tun. Und betet einfach weiter für diesen Bürgerkrieg. Der schafft es nicht in die Schlagzeilen in Deutschland, weil zu viele andere dringendere und nähere Krisen in den Nachrichten sind. Aber das heißt nicht, dass da nichts passiert. Das ist tragisch, es ist schlimm. Und wir beten wirklich, dass dieses Jahr 2024 eine Änderung ist, dass dieses unsägliche Militärregime von Gott abgesetzt wird und eine gerechte Regierung dort einziehen kann, was dann auch sehr wahrscheinlich heißen würde, dass die Flüchtlinge zurück können in ihr Heimatland und anerkannt werden würden. Das ist zumindest angekündigt worden. Also betet einfach weiter dafür und betet für unsere Geschwister. Der Werner hat vorhin schon im Gebet gesagt, jedes Mal, wenn sie sich treffen, wissen sie nicht, wie das geht. Vor 2, 3 Wochen ist in ein Treffen von Gläubigen hinein ein Brandsatz geschleudert worden. Es ist keiner ernsthaft verletzt worden. Aber solche Dinge, die passieren ständig. Und genau, das lässt uns vielleicht auch wieder neu schätzen, wie schön es ist, wenn man sich in Freiheit treffen kann. Und wir wissen nicht, wie lange wir das hier noch haben. Genau. Und unsere Ella aus unserem Team, die ledige Frau, die ist vor 2 Tagen, gestern ist sie angekommen wieder, nach einem längeren Heimataufenthalt in Deutschland, ist jetzt auch wieder vor Ort. Das heißt, unser Team außer uns sind sie jetzt tatsächlich alle mal wieder vor Ort. Das ist auch gut, dass sie wieder zusammen da jetzt weiterarbeiten können. Da könnt ihr einfach auch für einen guten Einstieg beten. Ich denke, das sind so die aktuellen Sachen von uns. Gut, dann möchte ich euch das Plakat zeigen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch in Bonn gehabt habt. In Kirsbe hing das an mehreren Plakatwänden rum. Das ist eine Werbung für die Serie The Chosen, die auf Bibel TV gezeigt wurde oder immer mal wieder auch neu gezeigt wird. Manche Leute mögen die Serie, andere nicht. Silvia und ich sehen die ganz gerne. Aber ich weiß nicht, was ein durchschnittlicher Passant dachte, als er dieses Plakat gesehen hat. Ja? Also wenn da so ein etwas zotteliger Jesus in abgerissenen Klamotten ihn da so durchdringend anblickt und sagt, liebst du mich? Ja? Aber der ursprüngliche Kontext von diesem Zitat, von diesem Satz, war ja auch nicht an die Öffentlichkeit oder an mehr oder weniger interessierte Passanten in Kirsbe oder in Bonn gerichtet, sondern ursprünglich stellte Jesus diese Frage in einem sehr, sehr persönlichen Gespräch mit Petrus, einem seiner engsten Freunde. liebst du mich. Darum geht's. Wir bewegen uns ja mit großen Schritten auf die Passions- und Osterzeit zu. In 2 Monaten werden wir das feiern. Dann kommt die Auferstehung, wird die Auferstehung gefeiert, dann die Himmelfahrt. Und in dieser Zeit zwischen Auferstehung und Himmelfahrt, in den 40 Tagen, hat sich der auferstandene Jesus ja immer wieder gezeigt, seinen Jüngern gezeigt. Und eine dieser Begegnungen mit 7 seiner Jünger fand am See Genezareth statt. Da, wo 3 Jahre vorher alles begann. Warum sind die Jünger jetzt da am Fischen? Warum sind die Jünger wieder am See Genezareth? Ich habe oft gehört, und ihr vielleicht auch, dass sie nach dem Tod Jesu aus Enttäuschung, aus Frust desillusioniert waren und frustriert wieder in ihr altes Leben zurückgegangen sind. Aber ist das wirklich so? Davon steht nichts im Text. Es steht nicht, warum die Jünger da waren. Ja? Aber es steht im Text, dass im Kapitel 20 vom Johannesevangelium, dass Maria Magdalena und der Petrus und der Johannes das leere Grab gesehen haben. Sie haben gewusst, dass Jesus auferstanden ist. Und dass Jesus dann Maria und den Jüngern mehrfach erschienen ist. Außerdem gab es schon früher in der Geschichte zwischen Jesus und seinen Jüngern schon mal eine Krise. Da hat Jesus in Kapitel 6 im Johannesevangelium von sich selbst als dem Brot des Lebens geredet. Dass man essen muss. Das war eine harte Rede, steht da bei Luther. Also sozusagen schwer verdaulich, die Sache mit dem Brot des Lebens. Und viele finden das doof und wenden sich ab von Jesus und sagen, mit dem, der so komische Sachen, man muss sein Leib essen, man muss sein Blut trinken, das verstehen wir nicht. Wir wenden uns ab, wir wollen mit dem Jesus nichts mehr zu tun haben. Und dann steht da fragte Jesus die 12, werdet ihr auch weggehen? Und Simon Petrus antwortete, Herr, zu wem sollten wir gehen? Nur du hast Worte des ewigen Lebens und wir glauben und haben erkannt, dass du der Heilige Gottes bist. Als der Petrus das in dieser vergleichsweise kleineren Krise damals gesagt hat, wieso sollte er jetzt weggehen und in früheres Leben zurückkehren, als sie gerade anfangen zu begreifen, dass Jesus nicht nur der Heilige Gottes ist, sondern dass er sogar der Messias ist, der den Tod besiegt hat. Ich glaube also nicht, dass sie aus Enttäuschung und Frust jetzt an den See gegangen sind, sondern viel wahrscheinlicher im Gegenteil aus Gehorsam. Warum aus Gehorsam? Schon vor seinem Tod hat Jesus ja mehrfach seine Auferstehung angekündigt und hat dann mehrfach gesagt, wenn ich aber auferstehen bin, will ich vor euch hingehen nach Galiläa, da wo der See Genezareth ist. Ja? Und auch die Engel im leeren Grab haben den Jüngern das gesagt. Ja? Er wird vor euch hergehen nach Galiläa und wird euch da treffen. Und mein Verständnis ist, sie gehen jetzt gehorsam nach Galiläa, um ihn da zu treffen und warten da auf ihn. Dann kriegen sie Hunger, sie sind Fischer, also gehen sie fischen. Also ich sehe da keinen Frust oder keine Enttäuschung drin. Also das ist so der Kontext von unserer Geschichte hier. Am frühen Morgen begegnet jetzt Jesus den Jüngern und die Szene der ersten Berufung, die ja auch am See Genezareth mit den Fischern dort stattgefunden hat, die wiederholt sich jetzt in einem zweiten wundersamen Fischzug. Da hat bei denen wahrscheinlich auch so manches Glöckchen geklingelt, dass sie gesagt haben, Mensch, es ist doch genauso wie damals. Und dann frühstücken sie mit Jesus am Kohlenfeuer. Das war so ein ganz besonderes Männerfrühstück. Bei uns in der Gemeinde in Kirsbach haben wir einmal im Monat Männerfrühstück. Da gibt es aber keinen gebratenen Fisch normalerweise. Und bei diesem Männerfrühstück kommt es jetzt zu diesem persönlichen Gespräch zwischen Jesus und Petrus. Ich lese euch das mal vor nach der Neues Leben Bibel. Nach dem Frühstück sagte Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als die anderen? Petrus erwiderte: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte: Dann weide meine Lämmer. Jesus wiederholte die Frage: Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Petrus antwortete: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte: Dann hüte meine Schafe. Noch einmal fragte er ihn: Simon, Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil Jesus die Frage zum dritten Mal stellte und sagte: Herr, du weißt alles, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus sagte: Dann weide meine Schafe. Ich versichere dir, als du jung warst, konntest du tun, was du wolltest und hingehen, wo es dir gefiel. Doch wenn du alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich führen und hinbringen, wo du nicht hingehen willst. So deutete Jesus an, auf welche Weise Petrus sterben würde, um Gott damit zu verherrlichen. Dann forderte Jesus ihn auf: Folge mir nach. Die Fische, die wurden hier auf einem Kohlenfeuer gebraten. Und dieses Wort für Kohlenfeuer kommt im ganzen Neuen Testament nur noch an einer anderen Stelle vor. Wo? Als Petrus im Hof des Hohen Priesters, als Jesus verhaftet wurde, ihm nachgeht. Und da stehen die Leute da ums Feuer rum und wärmen sich. Und ich frage mich jetzt, ist das Zufall, dass dieses eine Wort nur an diesen zwei Stellen steht oder gibt es da einen Zusammenhang? Ich frage mich, ob der Petrus, als er da in diese Flamme beim Frühstück geguckt hat, an dieses erste Kohlenfeuer denken musste, als er Jesus in seiner größten Not allein gelassen und feige verleugnet hat. Und ob er daran dachte, wie dann der Hahn gekräht hat und wie Jesus ihn mit diesem Blick angesehen hat, den sich keiner von uns wahrscheinlich vorstellen kann. Ein Blick voller Liebe, nicht von der Verachtung und Verurteilung. Und wie Petrus dann weggelaufen ist und voller Verzweiflung und Bitterkeit geweint hat. Und nach diesem Tiefpunkt in ihrer Beziehung spricht Jesus jetzt in Petrus ganz persönlich an. Und es gibt viele Bibellehrer und Kommentare, die hier darauf verweisen, dass hier zwei unterschiedliche Wörter im Griechischen benutzt werden. Da werden zwei unterschiedliche Verben benutzt für lieben oder liebhaben. Und in vielen Übersetzungen, wie in der auch, wird das auch unterschiedlich übersetzt mit lieben und liebhaben und wird damit gesagt, dass das unterschiedlich starke Emotionen sind. Ich habe mir das aber mal anders angeguckt, wo diese Worte sonst gebraucht sind und ich muss sagen, ich konnte keinen Unterschied sehen. Ganz oft wird auch für die Liebe von Gott zu Menschen und die Liebe zwischen Christen, für die göttliche Liebe auch dieses Phileo gebraucht. Und ich glaube, dass das Johannes hier in erster Linie aus stilistischen Gründen, weil er nicht immer wieder das gleiche Wort benutzen wollte, verändert hat. Aber ich kann auch damit leben, wenn Leute das anders sehen. Aber Tatsache ist, er fragt hier dreimal. Und diese dreifache Frage an Petrus möchte ich jetzt mal zu einer dreifachen Frage an uns machen. Und da muss ich jetzt zugestehen, also die Leute, die vor 30, 35 Jahren schon hier in der Gemeinde sind, ich weiß, das sind nicht viele, vielleicht haben die diese Gliederung schon mal gehört. Die Gliederung ist nämlich eine der Sachen, manchmal hat man ja eine Predigt, die man jahrzehntelang nicht vergisst. Und das war so eine. Der Tobias Schulz, der hat hier mal gepredigt, hier in der Seufertstraße, zu dem Text. Und ich weiß sonst von der Predigt nichts mehr, aber ich weiß noch diese Gliederung. Die habe ich geklaut. Also nicht geklaut, die habe ich geliehen, weil die fand ich so gut und so passend zu dem Text. Der Rest von der Predigt ist original, aber die Gliederung, die ist von ihm. Das wollte ich einfach aus Copyright-Gründen mal erwähnen. Also, die Frage geht an uns, aber mit unterschiedlichem Schwerpunkt. Die erste Frage ist: Liebst du mich? Ja, ist das, was verbindet dich mit Jesus? Ist das wirklich Liebe? Es gibt jetzt sehr unterschiedliche Gründe, warum wir uns zu Jesus irgendwie hingezogen fühlen. Vielleicht bist du in einer gläubigen Familie groß geworden und hast das Ganze nie groß hinterfragt. Und es gab nie wirklich für dich eine Alternative. Dann ist das mehr eine Tradition, eine Gewohnheit oder sogar Trägheit, die dich mit Jesus verbindet. Oder vielleicht ist dir sehr bewusst, dass du ohne Jesus in der Hölle landen würdest. Und was dich an Jesus hält, ist die Angst vor der Alternative. Vielleicht ist dir aber auch sehr, sehr bewusst im Alltag, wie sehr du von Jesus abhängig bist, wie sehr du ihn brauchst. Du brauchst seinen Segen, du brauchst seine Hilfe, du brauchst seine Antwort auf deine Gebete. Und da ist das dieses Gefühl der Abhängigkeit und der Bedürftigkeit, die dich an Jesus hält. Oder du stehst im Dienst für Gott und du rackerst dich in der Gemeinde für ihn ab. Und es gibt so viel zu tun. Und es ist nie genug. Und du fühlst dich manchmal so, als müsstest du die Welt retten. Dann ist es vielleicht Pflichtgefühl oder Gehorsam oder Disziplin, die dich mit Jesus verbinden. All diese Gründe sind nicht an sich schlecht. Die können alle ein Teil, ein legitimer Teil unserer Beziehung zu Jesus sein. Aber sie dürfen nie zur Hauptsache werden. Sie dürfen nie das Entscheidende werden. Pflichtgefühl, Loyalität, Bedürftigkeit, das sind alles Sachen, die den Petrus nicht davon abhalten konnten, in der Krise am ersten Kohlenfeuer zu sagen, ich kenne den Menschen nicht. Das trägt nicht durch. Ist es wirklich Liebe, was dich mit Jesus verbindet? Ist es eine liebevolle Beziehung oder ist es nur noch Gewohnheit, Angst oder Pflichtgefühl? Ist deine Liebe vielleicht kalt geworden? Ich fand es hilfreich, in Beschäftigung mit dem Text mich zu hinterfragen und meine Beziehung zu Jesus mal auf den Prüfstand zu stellen. Und ich habe mich gefragt, auch was meint denn Jesus mit Liebe hier? Liebe ist ja so ein Wort, also wenn man das Radio anmacht, dann hört man es rund um die Uhr. Aber das hat er sicherlich nicht gemeint. Sicherlich nicht dieses romantische Gefühl, hier Schmetterlinge im Bauch und so, was uns in Filmen und Romanen und Liedern eben als Liebe verkauft wird. Wirkliche Liebe, das weiß jeder, der schon ein paar Tage verheiratet ist, ist nicht das, sondern es ist eine Entscheidung, die ich konsequent durchziehe. Und es hat Liebe in der Bibel auch sehr viel mit Treue, mit Loyalität zu tun. Auch dann, wenn keine romantischen Gefühle und keine Schmetterlinge im Bauch mehr da sind. Liebe in der Bibel besteht nicht nur aus schönen Worten, sondern sie hat auch immer konkrete Auswirkungen. Einige Tage vor diesem Gespräch, was wir gerade gelesen haben, bei seinem letzten Abendessen mit den Jüngern, da hat Jesus viel von Liebe geredet. Die ganzen Kapitel davor, Kapitel 13, 14, 15, 16, sind alle voll damit. Und in Kapitel 14, da hat er Folgendes gesagt: Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Wer meine Gebote kennt und sie befolgt, der liebt mich. Und weil er mich liebt, wird mein Vater ihn lieben und ich werde ihn lieben und ich werde mich ihm persönlich zu erkennen geben. Wer mich liebt, wird tun, was ich sage. Mein Vater wird ihn lieben und wir werden zu ihm kommen und bei ihm wohnen. Was hat das mit Liebe zu tun? Der wird tun, was ich ihm sage. Ja, das ist Gehorsam. Das klingt ein bisschen wie Sklaverei oder Knechte oder sowas. Ja? Das verbinden wir nicht automatisch mit Liebe. Also ist das jetzt Liebe oder ein knechtischer Gehorsam? Was da die Verbindung ist, das erklärt Jesus im nächsten Kapitel. Kapitel 15. Da sagt er, ich gebiete euch, einander genau so zu lieben, wie ich euch liebe. Die größte Liebe beweist der, der sein Leben für die Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Diener, weil ein Herr seine Diener nicht ins Vertrauen zieht. Ihr seid jetzt meine Freunde, denn ich habe euch alles gesagt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen, die Bestand hat, damit der Vater euch gibt, um was immer ihr ihn in meinem Namen bittet. Wir müssen verstehen, dass die Liebe zwischen Jesus und seinen Nachfolgern keine Liebe auf Augenhöhe ist. Das ist nicht wie eine Liebe in der Ehe oder unter Freunden oder so. Jesus als gerechter und heiliger Sohn, und das war so schön, was Werner, du vorhin gelesen hast von Martin Luther, weil das ist genau dieser Punkt, als gerechter und heiliger Sohn des allmächtigen Gottes, der muss uns nicht lieben. Eigentlich hätte er jedes Recht als Richter, uns wegen unserer Rebellion gegen ihn zu vernichten. Aber Jesus kennt uns durch und durch und liebt uns trotzdem. Und das ist das Wunder, das ist das Evangelium. Nicht, weil wir so liebenswert und so toll und so nett und so brav und so gehorsam sind. Das sind wir nämlich nicht, ich jedenfalls nicht, vielleicht ihr. Aber einfach, weil er uns lieben will. Und da haben wir wieder die Entscheidung. Liebe ist eine Entscheidung. Liebe ist, auch wenn der nicht liebenswert ist und liebenswürdig ist, ich will ihn trotzdem lieben. Jesus hat sich entschieden, rebellische Wesen wie uns auf Vorschuss zu lieben, auch wenn wir noch gar nichts zurückgeben konnten. Er hat uns erwählt, nicht wir ihn. Er hat uns zuerst geliebt, bevor wir überhaupt auf die Idee gekommen wären. Liebst du mich? Betonung auf liebst, das ist die erste Frage hier. Da hinterfragt Jesus die Motive von Petrus, von mir, von dir. Ist es wirklich diese Liebe, die uns an Jesus hält? Ist es eine konsequente, loyale Liebe, die sich praktisch dann in Gehorsam und in Treue zu ihm zeigt? Und der Petrus ist jetzt ganz kleinlaut. So kennen wir ihn gar nicht. Am Abend vor der Kreuzigung, da hat er ja noch großspurig erklärt, in typischer Petrus-Manier, ich, also alle können dich im Stich lassen, aber ich niemals. Also ich gehe sogar in den Tod mit dir, ich bin bereit für dich zu sterben. Und kurz darauf hat er ihn dreimal verleugnet. Und jetzt fragt Jesus ihn dreimal nach seiner Liebe. Sünde ist ernst, auch die Sünde von Petrus und die Sünde von uns. Und sie hat Folgen, aber sie ist nie so groß, dass Jesus sie nicht vergeben würde und uns liebevoll wieder begegnen würde. Die zweite Frage ist, liebst du mich? Die Jünger, die haben sich ja gerne aneinander gemessen. Die fanden das toll, sich immer irgendwie miteinander zu vergleichen. Und die Frage ist, wer ist der Größte? Wen hat Jesus am liebsten? Wer hat Jesus am liebsten? Und wer darf rechts und links von ihm sitzen? So diese Fragen, die waren ja bei den Jüngern immer ganz, ganz wichtig. Und hier wird Jesus jetzt ganz persönlich in diesem Gespräch. Und er spricht Petrus an als Simon, Sohn des Johannes. Nicht Simon Petrus, du Fels, auf dem ich meine Gemeinde, nicht der große Apostel, sondern Simon, du Sohn deines Vaters. Er steht jetzt ganz einfach hier, der große, stolze Apostel Petrus, der sich so gerne selber überschätzt, steht jetzt hier einfach nur als Mensch, als Sohn seines Vaters vor Jesus. Legen wir einfach mal all unsere Titel ab, alles, auf was wir so stolz sind, alle unsere Erfahrungen, all unser Ansehen, alles Äußere, alle Bildung. Und sehen wir jetzt mal gerade nicht nach links und rechts, wer links und rechts von uns sitzt, sondern tun wir mal so, als säßen wir jetzt mit Jesus da am Kohlenfeuer. Und Jesus fragt uns, spricht uns mit dem Vornamen an, ohne Doktor, Professor oder irgendwas, ohne auf unsere Erfahrungen und alles zu gucken und fragt, liebst du mich? Du weißt genau, wie oft du schon versagt hast, wie oft du schon Jesus untreu geworden bist. Und du weißt genau, dass Jesus das auch weiß. Er kennt deine Geheimnisse und deine Motive, die die Leute links und rechts von dir vielleicht gar nicht kennen. Und so wie Petrus, als er sagte, Herr, du weißt doch alles, so sieht Jesus jetzt dich an und spricht dich mit Vornamen an und sagt, liebst du mich, du persönlich, nicht die Leute links und rechts, nicht deine Freunde in der Gemeinde, nicht deine Familie, Nicht deine Eltern, weil du in einer christlichen Familie aufgewachsen bist. Gott hat keine Enkel. Gott hat nur Kinder. Jeder muss sich selbst überlegen, für sich selbst abwägen, sich selbst entscheiden, ob er in dieser loyalen Liebesbeziehung zu Jesus steht oder nicht. Einer meiner Lehrer hat den Begriff Shalom, Friede, in der Bibel mal so erklärt. Der hat gesagt, Shalom ist nicht nur Friede, Shalom steht für eine rundherum ungetrübte Beziehung. Shalom ist, wenn man sich morgens trifft und sagt, freust du dich, mich zu sehen oder steht irgendwas zwischen uns? Das ist eine gute Frage an den Ehepartner, an die Kinder, aber es ist auch eine gute Frage an Gott. Morgens in der stillen Zeit, guten Morgen Gott, freust du dich eigentlich, mich zu sehen oder steht irgendwas zwischen uns? Es stand was zwischen Petrus und Jesus. Da war kein Shalom. Aber Jesus verurteilt den Petrus nicht für sein Versagen. Er streckt ihm die Hand zur Versöhnung aus und er will, dass wieder Shalom zwischen ihnen entsteht. Und Jesus fragt dich heute, liebst du mich? Du ganz persönlich, ist Shalom zwischen uns? Vielleicht merkst du, dass irgendwas zwischen Jesus und dir steht. Vielleicht ist deine Liebe abgekühlt. Und dann streckt dir Jesus heute seine Hand zur Versöhnung aus. Und er bietet dir Shalom, eine ungetrübte, enge Liebesbeziehung an. Was ist deine Antwort? Die dritte Frage ist, liebst du mich? Der dritte Aspekt, da geht es jetzt um Jesus. Liebst du wirklich Jesus so, wie er ist? Oder hast du irgendein verstümmeltes Zerrbild von Jesus? Petrus hat Jesus oft missverstanden. Petrus hat oft nicht kapiert, wer Jesus wirklich ist. Am Anfang auf dem See, im Boot, da sagt er, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Ja? Klingt so fromm, aber der Petrus hatte nicht verstanden, dass Jesus ja gerade für die Sünder gekommen ist. Jesus ist für die Kranken gekommen, nicht für die Gesunden, die meinen, sie bräuchten keinen Arzt. Später sah es dann so aus, als hätte er es jetzt endlich kapiert. Als erster der Jünger hat er gesagt, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und was ist ein paar Momente später passiert? Da zeigte sich, dass er ihn immer noch missversteht. Und dass er, als Jesus dann gesagt hat, okay, ich muss leiden, ich muss sterben, da weist Petrus ihn zurecht. Das ist ja schon der Hammer. Ja? Also der Jünger Petrus weist den Meister, den Messias, Jesus, wo er gerade gesagt hat, du bist der Sohn Gottes, und dann sagt er, Moment, du hast da irgendwas nicht verstanden. Ja? Und dann sagt er, das möge Gott verhüten, Herr, nie darf dir sowas zustoßen. Er weiß es besser als Jesus. Petrus wollte einen Messias, aber keinen gekreuzigten Messias. Und er hatte sein eigenes Bild von Jesus und er liebte das Zerrbild, das unvollständige Bild, aber nicht Jesus, wie er wirklich war. Und Jesus wird uns in der Bibel in unglaublich vielen Facetten dargestellt und vorgestellt. Als schwaches Kind in der Krippe, als angefochten und müde, als großer Heiler und Wundertäter, als vollmächtiger Prediger, als Herr über Naturgewalten, über böse Geister und Tod, als heilig, als zornig, als liebevoll, als provokanten Unruhestifter, als schwach, leidend und sterbend. Und dann als Auferstandener, als wiederkommender Richter, als Mitschöpfer, ganz Gott, ganz Mensch. Was ein Spektrum. Jesus ist viel mehr, als was wir verstehen können. Gott ist so viel größer, als was wir mit unseren 1,5 Kilo Hirn begreifen können. Das ist übrigens genau das, der Grund wahrscheinlich, meiner Meinung nach jedenfalls, warum wir das Bilderverbot in der Bibel haben. Warum Gott von Anfang an gesagt hat, Leute, macht euch keine Bilder. Weil die Bilder ihn nie komplett darstellen können. Wir sind doch visuelle Menschen. Das macht uns doch viel, viel leichter, wenn wir irgendwas Bildhaftes haben als abstrakte Symbole. Das haben sich auch die Israeliten damals am Berg Sinai gedacht. Und die haben gedacht, ach, dieser Gott, irgendwie, wir wollen uns das vorstellen. Der hat uns gerade so mit Kraft rausgezogen. Der ist so kräftig wie ein Stier. Machen wir uns doch einen Stier. Und das fand Gott nicht so lustig. Da hat er gesagt, das ist nur eine Seite von mir. Ich bin nicht nur stark wie ein Stier und stärker als ein Stier. Jedes Bild von Gott oder von Jesus zeigt nur einen Teil seines Wesens und es gibt kein Bild, was ihn komplett zeigt. Auch wenn die meisten von uns wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt Bilder von Jesus oder Gott irgendwo zu Hause rumhängen haben, so haben wir oft doch diese Bilder im Kopf. Und mit der Frage, liebst du mich, fragt Jesus nicht nur an Petrus, sondern auch uns, liebst du mich so, wie ich bin oder so, wie du mich haben willst? Liebst du auch die Seiten an mir, die dir gar nicht so gefallen oder die dir Mühe machen? Nach dieser dreifachen Frage kommen die Konsequenzen. Wenn du mich liebst, wenn wirklich du mich liebst, wenn du mich liebst, dann hat das Konsequenzen. Nach jeder der drei Fragen gibt Jesus dann diesen konkreten Auftrag, weide meine Schafe. Bei der Berufung hat Jesus zu dem Fischer Petrus gesagt, von jetzt an wirst du Menschenfischer sein. Da ging es ums Einsammeln, ja, ums Menschenfischen zu Jesus holen. Jetzt setzt er ihn als Hirten ein. Jetzt sagt er, du sollst meine Schafe hüten und weiden und füttern. Er soll sich also um die Nachfolger Jesu, um seine Herde kümmern. In Kapitel 10 hat Jesus sich ja als den guten Hirten vorgestellt, sich selber. Er ist der eigentliche Hirte. Und interessant ist jetzt, dass er hier zu Petrus sagt, weide meine Schafe, nicht weide deine Schafe. Es sind immer noch die Schafe von Jesus. Er ist der Oberhirte. Und er gibt dem Petrus jetzt nur den Job, an seiner Stelle stellvertretend die Verantwortung zu nehmen. Aber das ist immer noch schwer genug. Und in Johannes 10 erklärt Petrus auch den Unterschied zwischen dem guten Hirten und dem Mietling, wie es Luther sagt, oder dem angeheuerten Lohnarbeiter. Was macht der Mietling? Der läuft weg. Der Wolf kommt, Gefahr kommt, der haut ab und sagt, das ist mir zu heiß hier. So wie der Petrus in Gefahr weggelaufen ist. Und jetzt sagt Jesus, sei kein Mietling, sei ein guter Hirte. Bleib dabei. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Der Petrus hatte zwar vorher in maßloser Selbstüberschätzung großspurig versprochen, er würde für Jesus sein Leben lassen, aber dann ist er nicht wie ein guter Hirte, sondern wie ein Mietling feige davongelaufen. Jetzt soll er seine Liebe für Jesus dadurch zeigen, dass er bereit ist, für die Herde Jesu sein Leben zu lassen. Nachfolge Jesu kommt nicht ohne Preis. Manchmal ist der Preis sehr hoch. Seit den ersten Jahren der Gemeinde Jesu bis heute ist die Geschichte voll von Verfolgung und Leid und Tod der Nachfolger Jesu. Hier in Deutschland ist das im Moment nicht so. Vor 80, 90 Jahren war das auch hier so. Und noch viel früher auch. Aber im Augenblick erleben wir eine Zeit der Freiheit, wo wir höchstens mal belächelt werden. Aber wenn wir auf deutsche Geschichte und auf weltweit gucken, dann merken wir, dass das eine totale Ausnahme ist. In vielen Ländern dieser Welt kann die Frage nach Jesus auch heute noch eine Frage zwischen Leben und Tod sein. Ob ich in dieser loyalen Liebe zu Jesus bleibe. Und Petrus musste das am eigenen Leib ganz konkret spüren. Jesus deutet ja in diesem Text an, welchen Tod er sterben wird. Das wird im Neuen Testament nicht mehr berichtet, aber die Traditionen außerhalb der Bibel, die berichten, dass Petrus unter Kaiser Nero kopfüber mit dem Kopf nach unten gekreuzigt worden ist. Und was Jesus hier andeutet, das passt dazu. Petrus wird seine Selbstbestimmtheit und seine eigene Kraft aufgeben müssen. Er wird hilflos die Hände ausstrecken müssen. Er wird gebunden werden und ein anderer wird ihn dahin führen, wohin er nicht will. Das ist Nachfolge ganz konkret. So wie auch Jesus sich freiwillig in die Hände seiner Mörder begeben hat, so soll es auch Petrus tun. Und der Ruf zur Nachfolge, der bedeutet auch einen Auftrag, eben weide meine Schafe und eine Bereitschaft zum Leiden. Und die Voraussetzung für beides ist diese loyale, bedingungslose Liebe zu Jesus, nicht mehr und nicht weniger. Das ist, dass wir unsere Selbstbestimmung aufgeben. Jesus stellt uns heute diese drei Fragen. Liebst du mich? Liebst du mich? Liebst du mich? Und wenn du dir vorstellst, du sitzt jetzt mit Jesus am Kohlenfeuer, siehst ihm in die Augen und antwortest ihm, der dein Herz kennt, ehrlich und aufrichtig, ja, Herr, ich liebe dich, dann wird diese Liebe zu Jesus auch Konsequenzen haben. Jesus gibt dir einen Auftrag. Irgendwo im Reich Gottes kannst und sollst du deinen Beitrag leisten und seine Herde versorgen, seine Schafe versorgen, dafür sorgen, dass sein Reich wächst und sich ausbreitet und deine Selbstbestimmung aufgeben. Und vielleicht erwartet dich auf dem Weg dann auch Leid. Nachfolge Jesu hat immer Konsequenzen, aber der Einsatz lohnt sich. Wir folgen ja nicht einer Idee, wir folgen einem lebendigen Herrn, einem auferstandenen Messias. Und wir folgen dem, der es selber vorgelebt hat, der selber alles aufgegeben hat, der es selber sich sein Leben hat kosten lassen. Unser persönlicher Weg, Silvia und meiner und unsere Familie, der war nicht immer einfach mit Jesus und ist es auch nicht, immer noch nicht. Es gab viele Opfer und auch Wege, die wir nicht gehen wollten. Aber im Rückblick können wir sagen, der war immer gut. Und zum Schluss möchte ich euch noch ein Zitat von Jim Elliot, was viele vielleicht kennen. Der Jim Elliot war ein Missionar in Südamerika unter einem unerreichten Stamm in Ecuador in den 50er Jahren. Und der hat das auch so gesehen. Und der hat gesagt, okay, das Bild ist ein bisschen anders, als ich es wollte, aber egal. Der hat gesagt, bevor er mit nur 29 Jahren, 1956, von diesem Stamm, dem er dienen wollte, ermordet wurde, schrieb er, der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Diesen Blick wünsche ich euch und mir. Amen.